Herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Wir nehmen uns heute mal was ganz Alltägliches vor, etwas, das uns ja buchstäblich am Leben hält, das Atmen.
Stimmt.
Unsere Quelle dafür sind Auszüge aus dem Buch Atemwege, Wege der Atemarbeit von Leonauer. Klingt erstmal simpel, atmen machen wir ja alle ständig.
Klar.
Aber du wirst sehen, da steckt eine überraschende Tiefe drin. Unsere Mission heute. Wir wollen mal diese faszinierende Verbindung aufdecken, also zwischen Körper, Seele und Geist, die laut Nauer ja in jedem Atemzug liegt.
Genau, also die Quelle ist wirklich eine spannende Mischung. Einerseits klare Fakten zur Physiologie, andererseits aber auch tiefere Reflexionen.
Mhm.
Der Autor beschreibt den Atem ja als so einen roten Faden, der irgendwie alles verbindet. Wir schauen uns an, wie das mechanisch funktioniert, klar, aber vor allem auch, wie dein Atem deine Gefühle spiegelt.
Ja.
Und wie du vielleicht sogar umgekehrt, also über den Atem, dein Befinden beeinflussen kannst. Lass uns da mal die Kernpunkte rausfiltern.
Okay, lass uns mal reinschauen. Fangen wir mal ganz basic an. Was passiert rein körperlich beim Atmen?
Nauer unterscheidet ja zwischen Atmung, dem messbaren Vorgang, und Atmen als, naja, erlebtem Tun.
Richtig, da gibt's ein paar Eckdaten, die sind ganz interessant, um die Effizienz dahinter zu verstehen.
Zum Beispiel?
Naja, da ist zum Beispiel das Verhältnis von Ein- zu Ausatmung. Oft etwa 1:2. Also, wir atmen länger aus.
Ah ja. Oder wie viel Luft wir pro Zug holen, die Atemtiefe. Und was ich auch bemerkenswert finde, ist das sogenannte Residualvolumen.
Residualvolumen. Was ist das?
Das ist die Luft, die auch nach dem kräftigsten Ausatmen immer in der Lunge bleibt. Clever, oder?
Okay, aber warum ist das clever?
Weil dadurch der Gasaustausch nie komplett unterbrochen wird. Auch nicht, während du ausatmest.
Ah.
Das macht die Sauerstoffaufnahme viel gleichmäßiger und effizienter. Der Körper hat da wirklich ein ziemlich ausgeklügeltes System.
Verstehe.
Und dann natürlich die Phasen. Einatmen, ausatmen und diese oft unterschätzte kleine Pause dazwischen. So ein Moment der Ruhe im Zyklus.
Der Text beschreibt ja auch den Weg der Luft, Nase, Rachen, Lunge. Und betont den Unterschied zwischen Nasen- und Mundatmung. Ist das wirklich so ein großer Unterschied?
Absolut. Die Nase ist quasi unser eingebauter Hightech-Filter. Sie reinigt, sie wärmt, sie befeuchtet die Luft.
Okay.
Und was noch spannender ist, über den Geruchssinn ist die Nase ja direkt mit dem limbischen System verbunden, also unserem Emotionszentrum im Gehirn.
Aha.
Nasenatmung kann deshalb tatsächlich zu einer tieferen, ruhigeren Atmung führen und beeinflusst sogar, wie wir Sympathie oder Antipathie empfinden.
Echt? Krass.
Ja. Mundatmung ist eher die Notlösung, also bei starker Anstrengung oder wenn die Nase halt zu ist. Für den Alltag ist die Nase klar im Vorteil.
Okay, das heißt, wie wir atmen, ist echt nicht egal. Und da beschreibt Nauer ja verschiedene Muster. Zum Beispiel die Brustatmung. Was ist da der Kernpunkt?
Bei der Brustatmung hebst und senkst du den Brustkorb hauptsächlich mit den Zwischenrippenmuskeln. Das ist oft eine Reaktion auf Stress oder Angst.
Ah ja, Kampf oder Flucht.
Genau, der Körper macht sich bereit, spannt auch die Bauchdecke an. Kurzfristig ist das okay, aber wenn das zum Dauerzustand wird, kann es sich anfühlen, ja, als hätte man einen Panzer an.
Wie gepanzert, sagt der Texte.
Richtig. Der Atem wird flach, der Brustkorb steif. Das kann zu Engegefühl führen, Kurzatmigkeit. Dieses wie gepanzert beschreibt es ganz gut.
Das klingt unangenehm. Und das Gegenstück ist dann die Bauchatmung?
Genau. Oder Zwerchfellatmung. Hier leistet das Zwerchfell, dieser große Muskel unter der Lunge, die Hauptarbeit. Der Bauch wölbt sich beim Einatmen, senkt sich beim Ausatmen.
Mhm.
Das ist die entspanntere, tiefere Variante. Sieht man oft bei Männern und Säuglingen.
Ja.
Und der Clou dabei, das Zwerchfell massiert bei jeder Bewegung sanft die Bauchorgane. Das unterstützt die Verdauung und regt sogar den Kreislauf an.
Nicht schlecht. Aber die kann auch blockiert sein, oder? Wenn man zum Beispiel emotional angespannt ist.
Richtig. Chronische Verspannungen, egal ob körperlich oder seelisch, die können das Zwerchfell einschränken.
Verstehe.
Dann fehlt diese sanfte Organmassage und das Atemvolumen ist reduziert. Man atmet dann vielleicht unbewusst flacher, ja.
Und dann gibt's noch die Vollatmung. Die wird ja als ideal beschrieben. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das eine bewusste Technik?
Weniger eine Technik, mehr so ein Zustand. Nauer beschreibt es als ein Gefühl, bei dem die Atembewegung wie eine Welle durch den ganzen Körper fließt.
Eine Welle?
Ja, vom Becken über den Bauch bis hoch in den Brustkorb. Kraftvoll, aber gleichzeitig total gelöst und fließend. Es ist kein angestrengtes Pumpen, sondern eher ein Geschehen lassen.
Okay.
Ein Zeichen von innerer Balance und davon, dass man ganz bei sich ist.
Beobachte dich doch mal.
Wie atmest du gerade jetzt? Eher flach in die Brust oder spürst du den Bauch? Der Unterschied ist oft direkt fühlbar.
Ja, stimmt. Diese Verbindung zwischen Atemmustern und wie man sich fühlt, die ist ja schon spannend. Aber das Buch geht ja noch viel weiter. Da gibt's dieses Zitat: Der Atem ist der rote Faden, der im Lebensgewebe eingewoben ist. Was meint Nauer damit?
Er meint, dass der Atem halt viel mehr ist als nur Mechanik. Er ist ein direkter Ausdruck unseres Innenlebens, unserer Gefühle, unserer Gedanken. Denk nur mal an die ganz natürlichen Reaktionen, die wir alle kennen.
Ja.
Und die im Buch auch beschrieben werden.
Du meinst sowas wie aufatmen, wenn der Stress vorbei ist. Dieses Gefühl von, puh, geschafft.
Genau das. Oder das Seufzen. Das kann ja Erleichterung sein, aber auch Kummer ausdrücken.
Stimmt.
Oder das Atemanhalten, wenn wir uns extrem konzentrieren oder ganz gespannt lauschen. Fast so, als würde der Atem da kurz stören.
Und lachen. Das nennt der Text ja die beste Atemübung überhaupt.
Absolut.
Das Zwerchfell wird richtig durchgeschüttelt, was super für die Elastizität ist. Und für die Laune sowieso. Ich mochte das Zitat von Paracelsus.
Welches?
Dass ein lachender Hanswurst besser sei als 10 ernste Ärzte für ein Dorf.
Ein schönes Bild, ja. Auch Weinen oder Schluchzen sind starke Atemereignisse, werden ja oft als befreiend empfunden, so eine Art Katharsis.
Mhm.
Und das Gähnen, nicht nur bei Müdigkeit, sondern auch als genialer Löser von Verspannungen. All diese Beispiele zeigen doch, unser Atem reagiert sofort auf das, was in uns vorgeht. Das limbische System, unser Emotionszentrum, beeinflusst eben auch die Atmung.
Also eine direkte Brücke zwischen Körper und Geist.
Exakt. Da wird auch der vietnamesische Mönch Sik Nhat Hanh zitiert. Unser Atem wirkt sich auf unseren Geist aus, unser Geist wirkt sich auf unsere Atmung aus. Geist und Atmung sind eins. Diese Verbindung ist tief. Nauer spricht auch von der Atembewegung als Welle, die den ganzen Körper durchströmt, sowie Ebbe und Flut. Ein Gefühl von Weite und Lebendigkeit.
Klingt gut.
Und dann gibt es noch diese tiefere, ja, fast spirituelle Ebene.
Was meinst du damit?
Naja, in vielen alten Kulturen und Sprachen sind die Worte für Atem, Geist und Seele identisch oder zumindest eng verwandt.
Ach ja?
Im Lateinischen hast du Spirare, also Atmen, und Spiritus, der Geist. Im Griechischen Pneuma für Hauch, Atem, Geist, Seele. Im Hebräischen Ruach für Atem, Geist, Wind.
Interessant.
Das deutet doch darauf hin, dass Menschen schon immer gespürt haben, im Atem steckt mehr als nur Luft. Es ist die Verbindung zur Lebenskraft selbst.
Okay, wenn der Atem so zentral ist, welche konkreten Auswirkungen hat er denn auf unsere Gesundheit, laut Nauer?
Eine ganze Menge. Also eine ausgeglichene, tiefe Atmung, sprich eher die Bauchatmung oder Vollatmung, wirkt sich positiv auf fast alle Körpersysteme aus.
Zum Beispiel?
Die Verdauung hatten wir schon erwähnt. Sie stimuliert den Kreislauf, das Lymphsystem. Und ganz wichtig, sie beruhigt das Nervensystem.
Wie funktioniert das mit dem Nervensystem?
Unser vegetatives Nervensystem hat ja zwei Hauptspieler. Den Sympathikus für Aktion und Stress.
Ja.
Und den Parasympathikus für Ruhe und Regeneration. Eine ruhige, tiefe Atmung aktiviert den Parasympathikus.
Ah.
Das hilft uns, runterzukommen, zu entspannen, zu verdauen. Das ist ein direkter Hebel, den wir haben.
Und wenn die Atmung dauerhaft eingeschränkt ist? Zum Beispiel durch chronischen Stress und diese Brustatmung?
Dann überwiegt der Sympathikus. Der Körper ist ständig in so einer Art Alarmbereitschaft.
Nicht gut.
Nee, das kann auf Dauer die Organsysteme belasten. Nauer bringt sogar das Burnout-Syndrom mit chronisch reduzierter Atmung in Verbindung. Quasi ein Ausbrennen durch Sauerstoffmangel, weil dem Körper die Energie fehlt.
Puh, das ist eine interessante, wenn doch etwas beunruhigende Perspektive.
Finde ich auch.
Das leuchtet aber ein. Und es gibt noch einen Zusammenhang, der erwähnt wird. Haltung und Atem. Wie hängt das zusammen?
Ganz eng. Eine flexible Wirbelsäule, die ermöglicht einen freien Atemfluss durch den Rumpf.
Okay.
Umgekehrt massiert und bewegt ein freier Atem die Wirbelsäule bei jedem Zug und hält sie geschmeidig. Ist der Rücken verspannt, blockiert das den Atem.
Und umgekehrt.
Genau. Ist der Atem blockiert, kann das zu Verspannungen führen. Ein echter Teufelskreis sozusagen. Die Aufrichtung des Körpers und der freie Atem, die bedingen sich gegenseitig.
Das Buch spricht in dem Zusammenhang dann auch von Lebenskraft oder Energie. Das klingt jetzt aber doch ein bisschen esoterisch, oder? Wie wird das im Text eingeordnet?
Naja, der Autor greift hier Konzepte auf, die halt in vielen Kulturen existieren, ohne sie jetzt dogmatisch zu behandeln. Er erwähnt Begriffe wie Prana aus Indien,
kenne ich,
Qi aus China oder Ki aus Japan. Alles Umschreibungen für eine universelle Lebensenergie, die oft eng mit dem Atem als Träger verbunden ist. Er stellt einfach fest, dass diese Ideen kulturübergreifend auftauchen.
Und diese Energie soll im Körper fließen oder sich an bestimmten Orten sammeln?
Genau das beschreiben diese Traditionen. Im Yoga spricht man von Chakren als Energiezentren, in der chinesischen Medizin von Meridianen als Energiebahnen oder vom Tantien oder Hara im Japanischen als wichtigen Energiezentrum im Bauchraum.
Okay.
NASA erwähnt ja auch kurz verschiedene Schulen der Atemarbeit, wie die von Mittendorf, Gindler, aber auch Yoga oder Qigong. Die zielen letztlich alle darauf ab, diesen inneren Energiefluss zu harmonisieren und Blockaden zu lösen.
Also geht es darum, durch bewusste Atemarbeit das Wohlbefinden auf allen Ebenen zu fördern. Körperlich, seelisch, geistig.
Das ist die Idee dahinter, ja. Es passt auch gut zum Konzept der Salutogenese.
Salutogenese.
Das ist der Ansatz, der fragt, was erhält uns gesund? Statt immer nur zu fragen, was macht uns krank?
Ah, okay.
Und Atemarbeit kann, so die Sichtweise, unsere inneren Ressourcen stärken und das Kohärenzgefühl fördern.
Kohärenzgefühl, was bedeutet das?
Das ist das Gefühl, dass das Leben verstehbar, handhabbar und sinnvoll ist. Wenn wir uns gut verbunden fühlen, also mit unserem Körper, unseren Gefühlen, unserer Atmung, dann wächst dieses Vertrauen, diese innere Stimmigkeit.
Mhm.
Und das macht uns widerstandsfähiger gegen Stress.
Fassen wir mal zusammen, was wir aus diesem Material von Leonauer mitnehmen können, ist, Atmen ist weit mehr als nur Luft rein, Luft raus.
Definitiv.
Es ist eine unglaublich vielschichtige Verbindung zwischen unserer Biologie, unseren Gefühlen, unserer Haltung, unserem Energiehaushalt und vielleicht sogar unserer Verbindung zu etwas Größerem. Ein alltägliches Wunder, das uns ständig begleitet.
Was war für dich so der überraschendste Punkt in diesen Auszügen?
Für mich ist es immer wieder diese tiefe Verankerung in verschiedenen Kulturen und Sprachen. Das zeigt ja, dass dieses Wissen um die Bedeutung des Atems uralt ist.
Stimmt.
Und dann die Vorstellung, wie direkt unser emotionales Erleben mit diesem doch sehr physischen Vorgang verknüpft ist.
Zum Abschluss vielleicht noch ein Gedanke aus dem Text, der zum Weiterdenken anregt. Die provokante Frage, ob unser Geist, also unser Denken, Fühlen, unser Bewusstsein vielleicht evolutionär gesehen eine Art Mystifikation des Atems ist.
Wie meinst du das? Mystifikation des Atems?
Dass sich aus diesem einfachen, rhythmischen Lebensakt heraus erst Sprache, komplexes Denken und differenzierte Emotionen entwickelt haben.
Wow, das ist eine große Frage. Unser ganzes Ich-Erleben verwurzelt im simplen Akt des Atmens.
Eine faszinierende Perspektive, oder? Vielleicht nimmst du dir heute einfach mal einen Moment Zeit, nur um deinen Atem wahrzunehmen. Nicht verändern, nicht bewerten.
Einfach nur spüren.
Nur spüren, wie er kommt und geht und was dabei in dir geschieht. Einfach so, als kleine Entdeckungsreise. Bis zum nächsten Mal.